herzlich willkommen zu Defner und Chapitz, Wirtschaftspodcast von Welt. Mein Name ist Defner, Dietmar Defner.
Mein Name ist Chapitz, Holger Chapitz, Episode 44,
lieber Defner. Eine Schnapszahl.
Okay. Und wir hatten ja vor einer Woche drüber gestritten über eine mögliche Fusion von Deutsche Bank und Commerzbank. Und eine Woche später ist das am schlechtesten gehütete Geheimnis gelüftet. Und beide haben bestätigt, dass es offizielle Fusionsgespräche gibt.
Die Welt
gibt.
Am Sonntag hat es vorher gewusst. Ne? Ja. Sehr gut informiert, die Kollegen, muss man sagen.
Ja. Der Kollege Dahms hat es auch aus Regierungskreisen rausbekommen. Mhm. Jetzt gab es sogar einen kleinen Anstieg der Aktie. Aber es ist schon wieder vorbei.
Ja, heute ist schon wieder verpufft. Wird spannend sein, wie das Ganze ausgeht und ob es Sinn macht oder nicht. Aber da können Sie jetzt erstmal die Köpfe einschlagen.
Ja, es ist sehr faszinierend. Die beiden Unternehmen haben ja eine der günstigst bewertesten Bankaktien, die es gibt, weltweit. Und wenn sie es wirklich schaffen, da diesen Wert zu heben, dann wäre das Wahnsinn. Und du musst ja bedenken, wenn beispielsweise jetzt die Deutsche Bank die Commerzbank kaufen würde, ungefähr 9 Milliarden müsste sie bezahlen, bekommt sie dafür einen testierten Warenwert von ungefähr 23 Milliarden. Und diese 14 Milliarden Differenz, die können sich dann sofort gutschreiben. Das heißt Badwill. Und damit finanziert sich das Ganze fast wie von alleine. Mhm. Ist das nicht toll, Defner?
Badwill Hunting. Wunderbar.
Ja, und jetzt denkst du wahrscheinlich schon, ich würde jetzt hier den Optimisten geben.
Dann willst du gleich das Kurs hier für die Deutsche Bank-Aktie erhöhen. Ich bin ja bei der 10-Euro-Wette. War ja eine ambitionierte Wette letzte Woche. Ne? Immerhin 25% Aufschlag habe ich mir mal wieder überreden lassen hier.
Sie notiert noch bei 8.
Bei 8. Aber vielleicht verkaufen sie auch die DWS, um die Commerzbank-Übernahme schultern zu können. Ja, auch eine Möglichkeit.
Ist auch eine Möglichkeit. Auf jeden Fall. Den Wert hätten sie eigentlich. Sie müssen ihn nur heben. Und da sehe ich ja meine Zweifel habe ich da ja. Und deswegen, heute Morgen habe ich ja mit dem Vize-EU-Kommissionspräsidenten Valdis Dombrovskis gesprochen. Mhm. Auch der hat da eine ganz dezidierte Meinung dazu. Kann ich jetzt leider noch nicht sagen, weil wir die Zitate noch nicht freigegeben bekommen haben.
Wir lesen das nach bei welt.de
so
und in der Zeitung.
Aber er hat, ich kann was sagen, was er zu Europa gesagt hat. Er hat nämlich ein paar ganz kluge Ideen. Das Interview habe ich im Hotel Atlantik geführt, Titanic geführt.
Titanic.
Und ich hoffe mal, dass es nicht
irgendwie kein Synonym für die
Synonym, EU. Genau, für die Zukunft Europas. Aber er hatte wirklich kluge Ideen. Er will den Euro zu einer großen globalen Reservewährung machen.
Bin ich dafür?
Er will ein europäisches Zahlungssystem aufbauen.
Jawohl.
Damit wir nicht von den Amerikanern abhängig sind. Und dann habe ich ihm gesagt, zeigen Sie mal die App, die es in Europa gibt, wo ich mit zahlen kann.
Sagt, N26.
Da gibt es die noch nicht. Nee, aber das ist ja noch keine richtige App.
Auch keine richtige App.
Nein. Das ist ja keine,
was meinst du?
Es gibt ja sowas wie beispielsweise Apple Pay oder WeChat in China oder was auch immer. Das sind ja bisher nur gerade amerikanische Anbieter oder Mastercard oder PayPal oder wie sie alle heißen.
Und er will das jetzt halt schaffen. Wirecard auch.
Ja, aber da gibt es keine App zu, mit der du bezahlen kannst.
Okay.
Und insofern, das war seine Idee. Und was er auch gesagt hat, wahrscheinlich wird es demnächst wieder zum Krach kommen mit Italien, weil die müssen jetzt demnächst ihre Budgetplanung für 2020 vorlegen.
Und die Europawahlen kommen und so weiter fort.
Ja, also uns werden die Themen hier europamäßig auch nicht ausgehen.
Also wir haben das letzte Mal heftig über Europa gestritten.
Und da hat der Kollege Sommerfeld noch was gesagt.
Hast du dir jetzt vorgenommen, heute einen Monolog zu monologisieren? Da gibt es keinen Streit mehr, oder was?
Genau, ich werde jetzt hier einfach
das dritte Thema auf hier.
Nein, der Kollege Sommerfeld hat nur sich...
Du darfst heute ausreiten, nicht, dass du wegen der
wiederholst. Er schrieb mir eine WhatsApp am Samstag schon, was ist da los bei Defner und Chapitz? Und er hat es vorgeschlagen, einen Mediator hier einzusetzen.
Bei den Gottschalks hat es gekracht. Macht jetzt auch Defner und Chapitz.
Und dieser Mediator soll die diskursive Betriebstemperatur runterkühlen.
Langweilig.
Und dafür sorgen, dass der Erregungsüberschuss nicht allzu groß wird, damit die Argumente weiter Platz haben. So, Argumente.
Okay. Jetzt Herr Sommerfeld will ja immer die Excel-Tabelle haben.
Nein.
Ja, kann er kriegen, ja.
Ja, du wolltest aber jetzt mit Argumenten kommen, glaube ich, zu Tesla.
Nein, nicht. Zuerst fangen wir erstmal von vorne. Wir haben auch noch ein bisschen Feedback bekommen, auch zu deinen Thesen, zum Beispiel zu Apple Pay. Also gerade hast du ja gefordert, dass wir Apple Pay brauchen, aber eigentlich bist du ja der Bargeldfetischist. Und hast du ja das letzte Mal erzählt, dass du bei KFC mit Apple Pay bezahlt hast und dass du das aber sozusagen nicht gut findest, weil ja keiner wissen soll, dass du zu KFC heimlich gehst. Ja, so ungefähr. Ne? Und da gab es eine Zuschrift dann und ein Zuhörer hat uns darauf hingewiesen, dass doch gerade Apple viel sicherer ist als andere Zahlungsmöglichkeiten, vor allem als Kreditkartenmöglichkeiten. Er schreibt hier und schickt uns einen Ausschnitt aus der Mac-Welt, dass die in der Apple Pay Wallet hinterlegte Kreditkarte anonym bleibt. Ein Missbrauch der Kartendaten ist also nahezu ausgeschlossen. Der Verkäufer kann die Person des Käufers nicht identifizieren. Diese Daten werden eben durch die oben genannten Codes ersetzt.
Oh, ja, also. Das ist aber gar nicht mein Problem gewesen. Ich habe auch nicht gedacht, dass KFC möglicherweise meine Daten sammelt und dann an meinen Krankenversicherer weiterleitet, sondern dass irgendwie in meinem Handy mit Apple Pay sämtliche Zahlungen, ob ich jetzt irgendwo einkaufen gehe, ob ich jetzt zu KFC oder wo auch immer hingehe, dass das gesammelt wird und daraus dann irgendein Profil erstellt wird und und dann möglicherweise meine Kreditwürdigkeit oder meine Krankenakte sich verschlechtert und ich dann höhere Prämien bei der Krankenversicherung zahlen muss.
Aber da muss man sagen, ist einfach Apple auch beim Datenschutz ziemlich weit vorne,
bisher,
im Gegensatz zu anderen Bieten.
Bisher, ja. Man weiß ja nicht, ob möglicherweise, das hat ja uns Facebook auch immer gesagt, ihre Daten sind sicher, wir erinnern uns. Und dann stellten wir leider fest, die werden dahin verkauft. Und deshalb bin ich da immer ein bisschen skeptisch, aber es bezahlt sich ganz wunderbar damit. Das einzige Problem, wenn man manchmal so mit seinem iPhone rumläuft und in die Nähe von irgendeinem Zahlungsgerät ist, geht auf einmal plopp, wollen Sie hier bezahlen, nehmen Sie Ihren Finger und zahlen Sie. Und ich so, hä, was? Ich laufe doch einfach hier nur irgendwo lang. Das ist manchmal so ein bisschen spooky.
Aber wenn du bei Instagram mitteilst, dass du gerade aufs Dach steigst, könnte das möglicherweise auch deine Risikoeinschätzung beim Krankenversicherer irgendwie verändern und so weiter. Ja, also das sind immer die Leute, die beim Bezahlen dann immer so super sensibel sind mit Daten und alle
beim Podcast
Daten.
Plaudern, dass sie so und so viel Schulden haben.
Über Schulden plaudern, bei Instagram alle privaten Fotos raushaut und bei Twitter, was weiß ich.
Das kann man
sich schon ein ganz gutes Profil
du
von dir
erstellen. Du wirst meine Kinder beispielsweise nicht auf meinen Instagram-Bildern sehen, außer der Weihnachtskarte. Die Weihnachtskarte.
Okay.
Da siehst du einmal die Kinder, aber sonst nicht.
Haben wir einmal die Kinder gesehen und schon haben wir sie alle gescannt. Ja.
Achso, gut.
Ja. So, dann eine kleine Nachklapp-Korrektur nochmal, auch was ich beim letzten Mal gesagt habe, zum Thema Sparplanrechner.
Reich werden. Beim Defner wollte man mit wenig
reich
ganz
werden
reich.
Mit, ich hatte gesagt, ich kann mich nicht mehr genau erinnern, weil ich so frei was erzählt habe, eine Geschichte, als ich mit einer Kollegin wieder einen Sparplanrechner gemacht habe, was ich ja gerne bei Kollegen tue, um sie zu überzeugen von sozusagen den langfristigen Möglichkeiten eines ETF-Sparplans. Und da hatte ich gesagt, mit 100 Euro monatlich bei 8% Verzinsung kommt man bei 40 Jahren auf 600.000 Euro. Das stimmt überhaupt nicht, sondern es sind nur 350.000. Aber immerhin 350.000 nach 40 Jahren bei 8%, die wir jetzt einfach mal angenommen haben, 100 Euro monatlich. Das ist eine stattliche Summe. Und wenn man eben 200 Euro dann nimmt monatlich, dann käme man auf 700.000. Und vor allem, das waren dann eben die 200 Euro monatlich, 700.000 bei einer Einzahlsumme von 96.000. Also mehr als versiebenfacht der Beitrag. Und das immer das, was diesen Aha-Effekt.
Der Zinseszinseffekt.
Diesen Aha-Effekt. Mit jedem, mit dem du dann so einen Sparplanrechner machst, was, so viel mehr wird das Geld?
Ja.
Ja, und das können die Leute einfach
mehr.
Nicht glauben.
Und in den letzten 10 Jahren erst. Deswegen sollte man immer früh anfangen. Das ist es ja. Wenn das gerade so zwischen dem 30. und dem 40. Sparjahr, da geht es so richtig. Es ist wie der große Schneeball, der immer größer wird. Das ist ja diese Warren Buffett-Idee.
Genau.
Das hat er als sein Lebensmotto erkoren und hat festgestellt, dass wenn die Frau heute sich den Friseur spart, man aus dieser eingesparten Summe ganz viel Geld machen kann. Das hat der Frau nicht gefallen, sie ist dann irgendwo anders hingezogen. Aber man kann das auch fürs Sparen nutzen und nicht unbedingt sein Leben damit völlig verdatteln.
Und viele sind ja mit uns eingestiegen, zum Beispiel Wetterredaktion. Georgius vom Wetter hat mir heute erzählt, sein Sparplan ist jetzt 3,2% im Plus. Also sein MSCI All Country World Sparplan. Und er hat ja Mitte August angefangen, also bevor es so richtig gekracht hat an den Börsen. Und ist erstmal diese ganze Wegstrecke nach unten gegangen. Hat aber auf der anderen Seite dann eben für seine Sparrate auch viel mehr
an
ETF-Anteilen bekommen. Und das ist eben das Gute. Und übrigens in diesen 8% Renditen, das sind ja diese diese Cost-Average-Effekte noch nicht mal. Cost-Average? Habe ich den falschen Begriff verlassen.
Was ist Cost-Average?
Cost-Average, ja. Cost-Average, also dass man einfach mehr kauft, wenn es günstiger ist, noch nicht wirklich mit eingerechnet. Also da hat man nochmal Effekte, die das auch nochmal verbessern, Gesamtergebnis. Also.
Und wenn man nicht der DAX 8% im Jahr zulegt, kann man durch diesen Cost-Average-Effekt, je nachdem wie die Börsen laufen, nämlich sogar mehr bekommen.
Genau. Und wer denkt, 8% im Jahr, das ist komplett unrealistisch, der soll sich den DAX mal in diesem Jahr anschauen.
Ach,
wir haben seit
der
und mein Lieblingsbuchstabe in diesem Jahr, das V. Ja, Ich habe es vorhergesagt und wir schreiben wieder einen kleinen Zacken am V nach oben. Der DAX hat jetzt 11,4% seit Jahresanfang gemacht.
Hast du 11,4% vorhergesagt?
Nein, das nicht, aber ich habe ja andere, ambitioniertere Wettziele. Ja, was der,
bis Jahresende.
Bis Jahresende, bis Mitte des Jahres.
Nein, kann sich noch vieles ändern.
Wir haben sehr viele
ändern.
Verschiedene. Ja. Aber man muss jetzt einfach mal konstatieren, es geht nach oben und das trotz der ungelösten Probleme, trotz dieses Brexit-Chaos, das weiter herrscht, trotz einer Handelskriegseinigung, die immer weiter nach hinten verschoben wird.
Das war
trotz
all dem, Damoklesschwerter.
Genau, die hängen da immer noch rum und trotzdem steigen die Märkte. Und das ist das Erstaunliche. Also der DAX ist jetzt an einer ganz wichtigen Wegmarke angekommen, nämlich bei der sogenannten, ich halte nicht viel von technischer Analyse, aber die 200-Tage-Linie. Das ist der 200-Tages-Durchschnitt.
Der gleitende.
Ja, der gleitende. Und die ist ganz wichtig, weil die wird von sehr vielen Investoren beachtet. Und wir sind da gerade sozusagen, wir schrammen da gerade ran. Die läuft bei 11.789 Punkten. Vielleicht, wenn wir diesen Podcast heute Abend veröffentlichen, sind wir schon drüber. Und die wird eben von vielen Investoren beachtet. Wir haben in New York an der Wall Street beim S&P 500, beim wichtigsten Index in Amerika, gestern Abend über einer sehr wichtigen Linie geschlossen. Und das war die Marke von 2.821
Marken,
Punkten.
Die technischen Marken.
Ich glaube nicht daran, ich würde nicht danach handeln, aber es tun einfach verdammt viele Leute, die auf solche Signale warten und erst dann in den Markt reingehen, die nicht kaufen, wenn es niedrig ist, wie vor 3 Monaten, sondern die jetzt erst reingehen. Und da sind noch viele, die auf Bargeld sitzen, weil die Skepsis ja immer noch so hoch ist. Die Fondsmanager-Umfrage der Bank of America, die hat jetzt wieder gezeigt, dass 60% der befragten Fondsmanager, die fürchten eine Abschwächung der Weltkonjunktur und sie sind vor allem bei europäischen Aktien unterinvestiert. Auf einem 7-Jahrestief sind die Anteile europäischen Aktien in den Depots und der Konjunkturausblick ist so pessimistisch wie seit dem Juli 2008 nicht mehr. Also es ist weiter eine sehr negative Stimmung da, aber der Markt klettert an der Wall of Worries, an der Mauer der Ängste nach oben. Und übrigens die Notenbank, auf die hofft man auch in
die
Notenbank.
Du hast dich ja gerade gefragt, eifrig gescholten
hier von Herrn Chapitz.
Die EZB,
weil sie das Geld billig hält, aber die Notenbank in Amerika, die denkt ja schon wieder über Zinssenkungen nach.
Das ist die einzige Hoffnung, die es gibt. Das ist die einzige Hoffnung. Du hast ja selbst gesagt, du fragst dich, warum die Damoklesschwerter noch hängen. Und das Einzige ist, es ist wieder billiges Geld in die Märkte gepumpt worden. Wenn du mal guckst, den Liquiditätsindikator, und dann stellst du halt fest, billiges Geld fließt halt in die Märkte und dann geht es halt nach oben.
Ja. Wer hat vorhergesagt? Du hast ja gesagt, nein, das ist schon alles eingepreist vor ein paar Wochen. Hast du gesagt?
Ja, das... Die billige Geld habe ich nicht vorhergesehen, das muss ich gestehen.
Ich hätte nie gedacht,
dass die Fed so eine Trendwende hinlegt. Das ist die größte Trendwende seit langer Zeit.
Also sie hören auf mit dem Reduzierung ihrer Bilanz. Das werden sie wahrscheinlich demnächst ankündigen. Sie haben schon mal vorsichtig die Andeutung gemacht und wie gesagt, es gibt die ersten Andeutungen sogar, dass sie die Zinsen senken könnte.
Das Problem, was da ja dabei immer ist und was ich dem Defner immer erzähle, Geld drucken macht allein nicht reich.
Das ist
ja auch seine Idee. Der Defner hat ja neulich auch erzählt, wenn nur die Umlaufgeschwindigkeit des Geldes sich verdoppelt, wären wir alle doppelt so reich. Es ist ein Trugschluss, Defner. Geld drucken macht nicht rein. Es gibt ja diese neue Theorie, diese MMT. Es ist der größte Schwachsinn.
Nein, aber da würde ich jetzt sagen,
ein Anhänger dieser Theorie bin ich auch nicht.
Ja. Aber deswegen sollten wir die auch nicht diskutieren. Das ist wirklich Voodoo-Ökonomie.
Das ist Voodoo-Ökonomie. Aber das ist genau, was die Notenbanken machen.
Das ist ganz was anderes.
Die Notenbankbilanzen sind ungefähr bei 14 Billionen.
Gleich brauchen wir den Mediator.
Bei 14 Billionen Dollar insgesamt, die Notenbanken, von den großen drei. Und wie weit denkst du denn, kann es noch nach oben gehen, wenn die EZB jetzt wieder Anleihen kauft, wenn die Fed damit anfängt, die Notenbankbilanzreduzierung aufzuheben und vielleicht demnächst auch wieder kauft? Das geht so nicht weiter.
Aber endlich stellst du mal fest, dass die weltweit die Notenbanken, die großen in Japan vor allem und auch in Amerika einfach weiter lockere Geldpolitik betreiben.
Das hätte ich nicht vermutet. Ich hätte gedacht, sie irgendwann aufhören.
Und dass es eben nicht die EZB ist alleine, der du immer unterstellst, dass nur die EZB diese bösere, lockere Geldpolitik macht, damit sie die bösen Südländer rausbockt. Das ist doch deine Theorie, die ich hier anwettere, immer zu suggerieren.
Ja. Herr Defner, die Fed hat die Zinsen um 2,5 Prozentpunkte vom Tief angehoben.
Weil sie viel früher die Krise geschafft hat.
Und sie wird es auch nicht mehr schaffen. Die Zinswende in Europa ist vorbei, weil sie sie einfach verpennt hat, weil sie die Südeuropäer einfach schützen wollte.
Nein.
Das habe ich gesagt. Und da musst du mir recht geben.
Ich kann dir aber nochmal nochmal sagen, warum auch Europa so spät erst aus der Krise kommt, liegt eben mit an der EZB, vor allem an der Bundesbank, weil die Deutschen haben immer gebremst in Sachen lockere Geldpolitik, als Amerika nach der Finanzkrise bereits die Märkte mit billigem Geld geflutet hat. Da haben die EZB Geldwächter und Währungswächter noch abgewartet, eben auf Druck der Bundesbank, und sind viel zu spät dran gewesen. In Amerika haben sie ihre Banken rausgeboxt mit Zwangsgeld sozusagen, und deswegen stehen die heute viel besser da, die Banken, besser als die Deutsche Bank und die Commerzbank und vor allem auch die Märkte insgesamt. Und deswegen hatten sie dann auch wieder Pulver früher trocken, als um dann wieder die Geldpolitik anzuziehen. Und deswegen ist Amerika etwas da voraus. Und jetzt,
du bist etwas geschichtsvergessen. Du musst sehen, die Deutsche Bank hat damals, wir erinnern uns, Herr Ackermann, damals abgelehnt, Staatsgeld hinzunehmen. Es wäre beschämend, hat er damals gesagt. Und jetzt steht die Deutsche Bank da, wo sie ist. Und die Commerzbank, die hat sehr, 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 sehr viel Staatsgeld bekommen und sie steht auch nicht viel besser da. Also jetzt zu glauben, hätten wir alles so gemacht wie in Amerika und sie mit Geld geflutet, alles wäre
aber
ein
wunderbares Land. Aber hätten wir die Notenbankpolitik so gemacht wie Amerika, dann wäre es besser. Und übrigens, beim letzten Programm, das du ja das letzte Mal sehr verteufelt hast, da hat übrigens die Bundesbank auch mitgestimmt. Es wurde nämlich einstimmig verabschiedet und die Bundesbank, die ja immer der große Mahner in Sachen geldpolitischer Stabilität ist, hat mitgestimmt. Warum? Weil eben Deutschland ökonomisch auch nicht recht viel besser dasteht als Italien, ja? Wenn du schon Fakten haben willst, hier noch ein paar Fakten. Als kleinen Nachtrag zum letzten Mal,
jetzt haben wir das.
Vor der Sommerfeld-Mediator kommt
bevor der Döffel jetzt wieder ins rhetorische Regal zu
jetzt schreiben doch mal bitte alle ihre Argumente auf den Zettel.
Ja.
Jetzt machen wir erstmal den Schweigefuchs. Wir können ja den Schweigefuchs einführen, wie im Kindergarten immer, ne? Wenn es mal laut wird, dann muss der Mediator erst sagen, okay, jetzt erstmal 30 Sekunden Schweigefuchs und dann überlegen wir uns erstmal unser nächstes Argument, bevor wir zu Tesla kommen und uns darüber streiten.
Argument, das ist ein schönes Stichwort. Der Defner hat ja keine Argumente, der greift ja in die rhetorische Trickkiste nach oben im Regal, nach unten im Regal.
Halt nur, du hast dich darüber beschwert, dass ich dir Populismus vorwerfe. Wenn du mit populistischen Argumenten kommst, musst du dir das auch gefallen lassen,
dass
ich dir Populismus vorwerfe.
Der Populismus weiß halt, dass er intelligente Argumente mit irgendwelchen anderen Sachen mischt und daraus eine ganz einfache Theorie macht mit einfachen Lösungen. Das ist der Populismus. Und der Populismus ist nicht dadurch gekennzeichnet, dass er nur doofe Argumente hat und dass da nur doofe Leute sind, sondern da gibt es auch durchaus gute Argumente. Nur die einfachen Lösungen, die dann daraus gestrickt werden, die würde ich jetzt auch nicht verteidigen wollen. Aber die Argumente, nur weil ein Populist ein Argument bringt, deswegen sind die Argumente nicht schlecht. So,
das ist schon mal zumindest was den zweiten Teil dieser Aussage betrifft.
Nach Minute 17 kommen wir vielleicht noch zu Tesla, weil
Tesla,
du ja erzählen wolltest, das Model Y würde jetzt...
Neben dem V, mein zweiter Lieblingsbuchstabe in dieser Sendung, Y oder Y. Wir haben neulich drüber geredet, wie spricht man das eigentlich in Deutschland aus? Ja? Weil Model ist ja ein Eigenname, das Model
Y. Model
Y? Beim Model 3 sagt man ja Model 3.
Das ist ein einfacher SUV.
Aber soll man Model Y oder Model Y sagen? Ja,
das gut, ist, wollen wir uns einigen?
Ich würde sagen, wir sagen Model Y, weil Y klingt so nach Yps. Okay. Ja.
Hattest
du früher auch Yps?
Nein.
Das Comic mit den Gimmicks? Also,
ich
gab's
bin
im
Osten
nicht, ne?
aufgewachsen, da gab es andere Comics.
Ich hatte auch
Comics.
Ganz wenig Comics, aber das Yps war immer nett. Ja? Da gab es immer so ein Gimmick. Aber egal.
Du wolltest
das
mit dem Modell Y jetzt kommen und wolltest erzählen, dass das der neue Schlager
ist, die neue Ankündigung,
der alles übertreffen wird an Verkäufen.
Ja, ist ein tolles.
Und das leider erst ab Ende 2020. Viel später als erwartet.
Naja, aber immerhin schon mal angekündigt und wahrscheinlich noch weit vor den deutschen Modellen, die auf den Markt kommen.
Ja.
Da wurde ja natürlich. Und jetzt haben sich wieder alle nochmal ausgekotzt. Die üblichen Tesla-kritischen Analysten durften jetzt alle nochmal wieder drauf rumhacken. Und natürlich ist der Aktienkurs dann gefallen nach der Präsentation.
Warum natürlich?
Des Model Y, weil wir eben wieder alle irgendwie sich ausgekotzt haben. Und
es war eine langweilige Vorstellung. Jetzt kommt doch mal klar, es war eine langweilige Vorstellung.
Erstmal die Fakten nochmal, wer es nicht mitgekriegt hat. Model Y, ein kleiner SUV auf Basis des Model 3, soll im nächsten Jahr kommen für 39.000 $ in der Billigversion.
Die Billigversion
kommt aber
später. Die kommt erst 2021.
Ja.
Leider später.
Aber bei Model 3 ist ja auch so, dass man erstmal ein bisschen die teureren, was hier rankommt. Wer schnell haben will, muss halt ein bisschen mehr Geld auf den Tisch legen. Aber im Prinzip ist das ein super Modell. Ich meine, SUVs verkaufen sich weltweit wie geschnitten Brot, vor allem in den USA und China. Man will dieses Modell wahrscheinlich auch in der neuen chinesischen Fabrik dann bauen. Ich meine, das ideale Gefährt vom Rentner bis zur Mutti. Und für den Preis ist es einfach unschlagbar. Und dass man jetzt schon präsentiert hat, ist ein geschickter geschickter Schachzug, einfach zu zeigen, auch weil jetzt immer mehr deutsche Konkurrenten auf den Markt kommen, die natürlich sagen, oh, wir bauen auch ein SUV. Und ich meine, Tesla sind die einzigen, die elektrischen SUV auf dem Markt haben, mit dem Model X. Und jetzt kommt eben das Model Y. Und das ist wunderbar, ein wunderbares Preis-Leistungs-Verhältnis. Ja. Und man verlangt jetzt 2.500 Euro Dollar Anzahlungsgebühr, wenn man bestellen will. Ja, das wurde auch gleich wieder sozusagen negativ von allen aufgefasst, weil ist Tesla pleite, weil sie jetzt
Anzahlungen. Das Risiko, na klar. Wenn du deinen Stromanbieter vorab bezahlst und er geht pleite, ist die Kohle weg.
Du kriegst das Geld ja wieder. Ja, gut, wenn er pleite geht.
Und wenn der Tesla-Mann pleite geht, dann ist es auch nicht zurück.
Dann ist es weg. Aber du, wenn du die Bestellung stornierst oder es ja zurückgibst, dann kriegst du das Geld natürlich auch zurück. Und eine wunderbare Geschichte, die mal wieder vom Aktienmarkt so momentan nicht erkannt wird, weil es zu viele Tesla-Bären wie den Schäbitz und andere gibt.
Nein, du hast verschwiegen, dass die Börsenaufsicht SEC ja jetzt nochmal geschrieben hat, dass Herr Musk leider die zwischen ihm und der Börsenbehörde SEC geschlossene Vereinbarung einfach nicht eingehalten hat und einfach fröhlich drauf losgetwittert hat, obwohl er ja jeden Tweet, der den Börsenkurs beeinflussen kann, absegnen lassen muss. Haben sie nicht gemacht? Hat er nicht gemacht und deswegen hat er jetzt Ärger. Jetzt ist es aber in einem New Yorker Gericht und nun muss man mal sehen, was dabei rauskommt. Naja. Und da könnte sein, dass der Mann wieder irgendeine Strafe zahlen muss.
Wahrscheinlich kriegt er eine Strafe, die
oder
zahlt
vielleicht
er dann
wird
wieder
auch nicht für würdig befunden, ein Börsenunternehmen zu führen.
Die werden einen Teufel tun und Elon Musk absetzen. Warum? Aber ich bin natürlich auch dagegen, gegen seine Twitterei. Ich bin grundsätzlich gegen das Twittern.
Ach ja. Du hast mich übrigens überholt bei Instagram.
Echt?
Du hast es geschafft mit irgendwie 809 oder so.
Habe ich noch gar nicht gesehen, ey.
Das gibt ja bei Instagram habe ich ja den Schuldensühner-Peak bei 800. Ich komme da nicht drüber. Keine Ahnung. Ich könnte wahrscheinlich auch irgendwie...
Deine bezahlten Fake
Es ist kein bezahlter Fake.
Ja, du hattest ja mal diese...
Ich hatte mal diese 2000, die irgendwie kamen.
Ja, so ist das. Aber eins noch zu Tesla. Es gibt eine wunderbare Geschichte, die Titelgeschichte in der Wirtschaftswoche. Wir wollen ja nicht immer nur für unsere Produkte Werbung machen, wenn wir schon sozusagen Dinge empfehlen. Das ist die neue Ausgabe der Wirtschaftswoche vom 15.03. Ja. Und da ist vorne drauf, dieser Deutsche rettet Elon Musk. Es ist nicht Defner.
Wer ist denn das? Wer ist denn das?
Es ist der Peter Hochholdinger, Ex-Audi-Manager, und das ist sein Produktionschef. Der leitet, baut die Produktion in der Tesla-Fabrik auf.
Der kann halt kein Auto bauen. Das habe ich ja schon immer gesagt. Das ist auch in unserem Trailer immer wieder zu hören. Der Elon Musk ist ein technologischer...
Elon Musk ist ja auch der Chef. Der baut die Autos gar nicht selber.
Aber hast
kleiner
du gehört?
Schlaumeier.
Aber also hast
Nein,
du gehört?
Aber dann holt er sich eben die nötige Kompetenz. Und es ist wirklich sehr interessant, was der Herr Hochholdinger da sagt. Muss ich wirklich diese Geschichte, wenn man die liest, dann hat man einfach wieder mal eine Vorstellung, wie anders Tesla tickt im Vergleich zu Riesen wie VW. Er sagt halt, okay, in Deutschland, da sagen wir immer, ja, wir haben es immer so gemacht oder so haben wir es noch nie gemacht. Und bei Tesla fragt man sich einfach, wie können wir das jetzt machen? Wie können wir es anders machen? Man ist ständig flexibel, immer auf der Suche nach neuen Lösungen. Mhm. Zum Beispiel haben sie deswegen dieses Zelt für die Produktionslinien für den Model 3 aufgebaut.
Du weißt, wie die Statistik mit den Arbeitern war, dass da jetzt doppelt so viele krank geworden sind, die da gearbeitet haben. Das musste Tesla jetzt bekannt geben, war nicht so gut. Ja, ja. Also auf Kosten der Mitarbeiter geht das schon mal. Da hätte ich so eine Werkssicherheit, ist so doof nicht. Wenn
wie
er dann
bei VW und immer einen ständigen Zoff mit dem Betriebsratschef, der sich bei jeder Veränderung querlegt und da ist halt ein riesen Tanker, den du quasi, und wenn du den auf E-Mobilität umsteuern willst, ja, wer sagt denn bei VW kann einfach so sagen, wir bauen in 10 Jahren 22 Millionen E-Autos und keiner zweifelt dran. Und bei Tesla, bei jeder Zahl, bei jeder Vorstellung gibt es dann immer die großen Zweifel, oh, ob sie das wohl schaffen, 5000 Autos im Monat vom Model 3, das werden sie nie schaffen. Aber wenn VW sagt, 22 Millionen, kein Problem, glaubt jeder auf 10 Jahre, das sind so utopische Prognosen. Ja, die glaubt jeder und bei Tesla, aber solange alle zweifeln, ist da auch für die Aktie noch Raum nach oben. Und zum Beispiel sagt der Herr Hochholdinger auch, wurde er dann auch gefragt von der Wirtschaftswoche, wie ist es denn eigentlich so mit Elon Musk
ganz
zu arbeiten?
Toller
Er sagt, Elon Musk ist in der Fabrik mit dabei. Er fragt die Arbeiter, wie glaubst du, kann man etwas besser machen? Er hat viel, viel mehr Ahnung, weil er ist in der Fabrik, steht am Band, er steht bei der
Doch. Er hat Leute rausgeschmissen, ganz fies.
Aber in Amerika macht man das so, das kapierst du vielleicht nicht. Ja?
Der ist mal irgendwie rumgelaufen, hat einen gefragt und der konnte nicht sofort antworten, ist rausgeflogen.
Genau
so
hat Steve Jobs auch gemacht. Hast du eine Biografie?
Super.
Ja. Und wer ist führende weltweite Konzern?
Aber, jetzt,
Siemens-Nokia-Handys, die Siemens-Handys oder die Apple-Handys? Wer hat das Rennen gemacht am Ende?
Aber ist das sympathisch?
Es geht hier nicht um Sympathie, es geht hier, wir haben hier einen Wirtschaftspodcast, du kannst ja gerne demnächst einen Sympathie-Podcast aufmachen.
Das ist eine gute Idee.
Und trotzdem,
Elon Musk, habe ich letztens gehört, da gibt es so einen, da reden zwei Männer über Frauen, weißt du, Männer wollen nur das eine. Und das ist einer, der wird häufiger gehört als Stefan und Sherry.
So was, vielleicht sollten wir mehr über Frauen reden. Ja?
Meinst du?
Aber es gibt einfach, du hast ja heute noch eine Frau, Elizabeth Warren.
Ja, die habe ich ja als Thema.
Pocahontas, wie sie Trump immer nennt.
Genau, die
ja?
haben wir als Thema
Pocahontas,
noch.
Pocahontas, ja.
Da geht es um später die Macht noch, der ja? Silicon Valley.
Kleiner Teaser dazwischen. Ja. So. Aber wir haben noch nicht mal unsere Rubriken angefangen, ja?
Nein.
Das fangen wir immer erst ab Minute 25. Vorher wird nochmal nachgehakt.
Wir haben noch einen letzter Nachhaker, aber wirklich nur noch, das will ich in einer Minute abhandeln. Okay. Das hat uns jemand geschrieben,
nämlich dazwischen.
Alexander hat geschrieben und er hat gesagt, er hätte ganz viel Geld angespart, was jetzt fällig geworden wäre und wollte das für 6 bis 12 Monate anlegen, aber nicht auf einem Tagesgeldkonto, weil er gegebenenfalls das Geld bräuchte, um irgendwas Tolles damit zu machen, Umzug, Weltreise, was auch immer. Und da müssen wir leider sagen, lieber Alexander, an der Börse kannst du leider nicht für 6 Monate dein Geld anlegen. Es ist leider so doof. Er muss versuchen, irgendeinen Geldmarkt oder einen guten Anbieter zu finden, wo er vielleicht nach 2% Tagesgeld Zins bekommt. Es gibt welche mit 2%.
Gibt der Weltsparen.de, ne?
Da ja, aber da hast du dann so Brexit-Banken dabei, ja, wenn dann der Brexit kommt. Und
vom
dann,
Brexit, das wäre. Also ich würde es nicht in die UK anladen.
Ja, ist aber ja, da hast du sowieso das höchste Angebot. Nein, da kriegt er 2%.
Ja, aber du kannst ja nicht natürlich in einem anderen Währungsraum anlegen.
Nein, du kannst da Euro anlegen. Es gibt Brexit-Banken, die jetzt hier, also Banken aus UK, die in Europa eine Filiale haben, da das Geld einsacken und 2% geben. Du weißt halt nur nicht, ob die ihren Passport behalten, wenn der Brexit kommt, was auch immer kommt. Und ob du dann das wiederbekommst. Insofern muss er wahrscheinlich 1% kriegt er dann wahrscheinlich nur bei einem Tagesgeld in Deutschland.
Aber immerhin, ja.
1%.
Ein bisschen was.
Stimmt. Ja. Aber leider können wir eben nicht sagen, nichts Besseres sagen.
Nee. Also wer kurzfristig auf anlegt, Frist, also, da gibt's nichts. Kann man einfach nicht an die Börse gehen. Unter 5 Jahren sollte man eigentlich nach Warren Buffetts Methode und Aussage eine Aktien, die ich nicht gewillt bin, 10 Jahre zu behalten, sollte ich auch nicht für 10 Minuten besitzen.
Schön gesagt. Ja. So, jetzt kommen wir zu deinem Bullenbären.
Ja, ich würde mal mit dem Bullen der Woche anfangen, weil wir gerade bei Tesla waren und der E-Mobilität. Oh. Und mein Bulle der Woche geht an nicht Defner, sondern Bond. James Bond. Denn er hat jetzt die Lizenz zum E-Auto fahren.
Aber hatte ich das nicht immer animiert dazu? Mein Name ist Defner.
Ja, natürlich. Defner? Mein großes Vorbild. Ja.
Ist es so?
Ja.
Jetzt kannst du aber über Frauen reden. Jetzt hättest du die einmalige Chance, auch mal über Frauen zu reden. Nein. Ich auch. Ich will nur unsere Podcast-Hörerschaft erweitern.
Ja,
etwas weitermachen.
Also, nochmal zurück zu Bond. Er wird jetzt in seinem nächsten Film, der 2020 in die Kinos
doch
kommt.
Doch schon, der Tesla Y-Model
fahren. Der
wird
halt gerade gedreht.
Das ist wunderbar. Ach so, wird jetzt schon.
Nein, er kriegt natürlich einen Aston Martin. Ja, ein Rapid E, ein elektrisches Modell von Aston Martin.
Okay. Und das kriegt von den Bullen?
Bitte was?
Es kriegt einen Bullen? Ich dachte, es gibt nur Tesla. Bullen.
Nein, ich finde, Tesla selber sagt ja auch, wir sind dafür, dass viel mehr einsteigen in die E-Mobilität, sodass der Markt insgesamt wächst. Dann profitieren alle, weil es dann mehr Ladestationen gibt, weil das dann mehr zum Standard wird. Und dann wird natürlich Tesla, die laut Herrn Hochholdinger 7 Jahre Vorsprung haben anderen deutschen
jetzt
Herstellern.
Jetzt holt er gleich wieder seine Wirtschaftswoche raus, wo die Hälfte. Also muss man da sagen, der Tesla kommt ja jede Woche hier mit Zeitung vorbei und da hat er so markiert.
Ich markiere immer mit einem Leuchtstift, dass ich das dann auch finde, das Kleingedruckte.
Das ist wunderbar.
Ja.
Also wenn man das mal sehen würde.
Bei Chapitz-Artikeln ist immer sehr wenig angestrichen, weil ich streiche immer nur die wichtigen Sachen an. Ja. Und wie in der Handelsblattwerbung. Ich liebte ja diese Handelsblattwerbung früher. Substanz ist wichtig. Und dann sitzt da ein Leser da. Ja, genau. Ja, Substanz entscheidet. Und dann macht er alles
mit diesem wunderbaren
markiert
Geräusch
alles
noch.
An, ja, genau, ja.
Der Defner ist markiert genau der,
Wort
der das
für
markiert.
Wort an, ja? 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 Und ich markiere das auch immer an, ja.
Gut, jetzt kommen wir zu deinem Bullen.
So, mein Bulle der Woche geht also nochmal an James Bond, weil er jetzt elektrisch fährt mit einem Aston Martin Rapid E. Und der kommt dann im 25. James Bond Film zum Einsatz. Und dieses Auto wird 2 Elektromotoren haben, 610 PS Leistung von 0 auf 100 in 4 Sekunden. Und allerdings nur 320 Kilometer Reichweite. Da sieht man mal, wie Tesla voraus ist.
Haben die viel
und
mehr?
Bei der Fahrweise von
haben
James,
die viel mehr?
Ja?
Haben
bei,
die mehr?
Und man muss ja sagen, bei der Fahrweise von James Bond immer Vollgas. Ne? Also
wenn
voll Strom. 300,
wenn du da 300 Kilometer hin
Kilometer. Und dann in der Verfolgungsjagd geht der Strom aus. Deswegen schreiben die teilweise hier dann auch im Internet in Kommentaren, dass sich da wahrscheinlich sein Waffenchef Q dann doch nochmal ganz schön ins Zeug legen muss, um die Standardversion dann doch nochmal ein bisschen aufzumotzen und so und sich in ein paar intelligente. Aber vielleicht gibt es noch ein paar wegweisende Lösungen im E-Mobilitätszeitalter von Q.
Ja.
Ja, wenn der jetzt hier einsteigt, 300.000 Euro kostet dieser Aston Martin dann. Bei Tesla gibt es Sportwagen günstiger.
Auf jeden Fall der Bulle der Woche.
Mein Bulle der Woche, aber für James Bond, dass er jetzt auch elektrisch
ist. Aber er ist spät dran.
Er ist spät dran.
Tom Cruise. Wie viele andere. Kennst du noch den Film Mission Impossible, Phantom Protocol? 2011.
Da ist 2011. Auch schon elektrisch gefahren.
Da ist Tom Cruise, Agent Ethan Hunt, hat die Welt gerettet im BMW Elektroauto.
In dem i3?
Nee, ich weiß gar nicht, das war so ein Concept-Car. Das war so ein Hybrid-Ding.
Ja, Hybrid. Hybrid. Der i8 ist ja bloß ein Hybrid. Das waren ja immer diese mit einem kleinen Elektromotorchen, so Notstrom.
Aber der fuhr durch den Film immer im Elektromotor-Modus. Zumindest hörte man nichts. Ja? Und hat die Welt damit gerettet. Schon 2011, da kommst du mit deinem Bond hier um die Ecke. Was denn das?
Naja, aber immerhin jetzt auch Bond. Ich meine, es ist wegweisend in vielen stilistischen Dingen. Und wie gesagt, das zeigt einfach, dass das E-Auto der große Durchbruch da ist. Wenn jetzt auch die Filmhelden, ja, die
Elektroauto
immer sozusagen so klassisch unterwegs waren, jetzt Elektroauto fahren.
Okay. So. Komme ich zu meinem Bullen der Woche? Der ist durch einen Hörer motiviert. Christian Weck fragte nämlich, er hörte unseren Podcast hören und schrieb, er hätte jetzt Sparpläne gemacht und dabei wäre er noch auf einen Anbieter gestoßen, OnVista. Und zwar bieten die kostenlose Sparpläne an. Und dann habe ich geguckt, tun die das? Und dann habe ich da angerufen und sie tun das wirklich. Und deswegen mein Bulle der Woche ist OnVista Sparpläne. 166 kostenlose sparplanfähige ETFs werden da angeboten, ab einer monatlichen Sparrate von 50 Euro. Du kannst es monatlich machen, kannst auch quartalsweise einzahlen. Und du hast alle wichtigen Anbieter dabei. iShares, Luxor, Vanguard. Hast sogar ein paar Exoten dabei. WisdomTree, die so spezielle ETFs anbieten. Und LNG, Legal & General, die auch so spezielle ETFs anbieten. Du hast MSCI World, hast MSCI Emerging Markets, du hast den DAX, S&P 500. Euro-Stocks, hast sogar Themenfonds, Dividende, Alterung, Robotics, Technologie, Gesundheit, Biotech. Man muss sagen, es ist eine Werbeaktion, aber die Werbeaktion läuft jetzt schon seit 6 Jahren.
Wow.
Ja, also 6 Jahren.
Normalerweise
und die Idee
gehen
dahinter
die
immer
so 3 bis 6 Monate.
Normalerweise das machen die meisten, aber die Idee dahinter ist, dass die Leute, die einmal einen Sparplan haben, dann auch andere Produkte machen, die was kosten. Und das hat wohl bisher immer so funktioniert. Mit den Sparplänen an sich machen die Verlust, das wissen die auch, aber die nehmen es halt in Kauf, weil sie überlegen, dass sie, wenn sie den Defner einmal haben oder wen auch immer, oder die Wetterfee, dass sie dann auch mal ein paar Einzelaktien kauft oder irgendwelche anderen Sachen tradet. Und sie
bei
damit
der Wetterredaktion funktioniert das hervorragend.
Siehst du, da funktioniert das. Und dass sie dann die Sparpläne weiter umsonst anbieten. Können und das ist dummerweise seit 1,5 Jahren eine Tochter der Commerzbank, also von Comdirect und man weiß nicht, ob sich da dann was ändert, ob die dann vielleicht irgendwann mal sagen, oh, umsonst ist vielleicht doch nicht so gut, aber bisher sieht es nicht so aus, deswegen mein Bulle der Woche und wisst ihr, 166 kostenlose sparplanfähige ETFs, das ist wirklich gut und es gibt wirklich richtig coole ETFs dabei, also jetzt gibt es nicht den MSCI All Country World, den wir immer hier empfehlen, sondern es gibt den FTSE All World, der was ähnliches ist, beziehungsweise man kann ja auch den MSCI World und den MSCI Emerging Markets sich zusammenspannen als 2 Sparplan-ETFs, da hat man sogar höhere Gewichtung von Schwellenländern, was sogar clever ist.
Ja. Und wenn es keine Gebühren kostet, macht es ja nichts, ne? Weil sonst ist es ja bloß so, wenn es natürlich immer so Mindestgebühren kostet, dann sollte man besser ein Produkt nur nehmen.
So
ist
es.
Bei vielen kostet es ja irgendwie eine Mindestsumme sozusagen, noch nicht mal Mindestprozentzahl, dann nimmt man besser ein Produkt.
Und dann hat man das umsonst. Also wer noch nicht dabei ist und damit überlegt hat, das zu tun, kann das überlegen. Wenn natürlich jetzt zu viele da mitmachen und umsonst das machen, dann...
wenn jetzt unsere ganzen Hörer da einsteigen, dann
machen die ganz viel Minus.
Die OnVista-Seite ist gleich mal platt.
Wahrscheinlich.
Und übrigens, mehr Podcast. Broker noch im Vergleich, nochmal der Hinweis, im aktuellen Finanztestheft in der Titelgeschichte zu ETF-Sparplänen.
Gibt es auch Broker-Vergleich?
Ja, gibt es einen Broker-Vergleich.
Da kann man wirklich auch drin sein.
Ich denke mal, ich habe es jetzt nicht hier, aber sind auf jeden Fall viele drin und da kann man immer gucken, bei welcher Summe welcher sozusagen günstig und interessant ist.
Also ich habe wirklich alles angeguckt, wer einen Sparplan braucht, der kann damit mit den 166, der kriegt da einen, den er braucht. Und kann glücklich werden.
Wunderbar. Glücklich werden mit einem Sparplan.
Glücklich werden.
Ja, heute kam der Regisseur meiner Sendung in der Börse am Mittag zu mir und hat gesagt, übrigens, ich habe meinem Sohn gesagt, er soll mal den Dietmar fragen wegen, und gesagt, ja, den höre ich doch immer im Podcast so. Ja, 20, studiert VWL und will jetzt auch einen ETF-Sparplan machen. Es werden täglich mehr. Ja,
die Bewegung. Ja. Komm, bevor wir jetzt hier zu sehr schwelgen.
Komm, mein Bär der Woche.
Genau, jetzt mal wieder Wasser in den Wein, wie der Chef jetzt immer sagt.
Wasser in den Wein. Und man zeigt aber auch, wie sehr nötig ist gerade diese, unsere sozusagen Hörerschaft, die so um die 20 sind, wie sehr nötig die es haben, einen Sparplan zu machen. Weil auf die Rente ist eben nicht mehr sicher, ja? Oder sie wird verdammt teuer für diese Generation. Es gab jetzt eine gute Studie von Bertelsmann, die von der Kollegin Siems auch in einem schönen Artikel für Welt.de und für die Welt verarbeitet wurde. Es geht um die 171.000 Euro Bürde für unsere Kinder, denn der Sozialstaat, der könnte nach dieser Studie innerhalb von etwa 30 Jahren seine Kosten verdoppeln. Die Ausgaben, die drohen von jetzt 890 Milliarden Euro, dann auf 1,6 Billionen Euro im Jahr 2045 pro Jahr zu steigen nach dieser Bertelsmann-Studie. Und das heißt natürlich, dass die Verdiener deutlich mehr an Sozialstaatsgebühren werden zahlen müssen, Sozialbeiträge.
Das können doch die Notenbanken drucken, Defner. Was bist denn du für ein gestriger Typ? Du erzählst aber, die Notenbanken werden uns retten und drucken mal eben. Die
EZB mal bei der Sache. Wir sind was bisschen bei 5. Wollten wir bei Argumenten bleiben oder was hat das jetzt damit zu tun, bitte? Ja? Ich rufe den Mediator an. Vollkommen ein Einwurf, der überhaupt nichts zur Sache beiträgt. Herr Bundestagspräsident, bitte läuten
Schulden
Sie mal.
Machen. Du kannst es doch über Schulden finanzieren.
Der Staat kann es natürlich über Schulden finanzieren.
Und die EZB kann es dann kaufen. Wo ist
kann's
das Problem?
Kaufen, dann steigt die Inflation und dann ist natürlich dein Geld weniger wert. So, das ist ja Sinn der Sache. Aber was ist das jetzt für ein Debattenbeitrag? Also, Ordnungsruf Chapitz vom Mediator. Bitte bringen Sie, wenn Sie Argumente bringen wollen, dann vernünftige Argumente zur Sache. Ja?
Zur Sache.
Ja, und nicht immer alles wieder auf die Notenbanken abwälzen. Also, nochmal zurück zur Sache. Also, wie gesagt, das Problem ist dann, dass ein 2010 geborener Durchschnittsverdiener dann etwa 171.000 Euro mehr Sozialbeiträge zahlen muss als ein 1970 geborener. Und da zeigt sich, ist mal wieder nur ein Beispiel für die große demografische Ungerechtigkeit. Es gibt ja immer, wir reden ja viel und streiten viel auch über Gerechtigkeit. Meiner Meinung nach ist eben die größte Gerechtigkeitsfrage, die wir in diesem Land haben, nicht diese ständige Umverteilungsfrage, sondern es ist die Frage der Generationengerechtigkeit. Und da klafft so eine große Lücke. Und weil das natürlich über lange Perioden erst sichtbar wird, weil sich heute in der Regel ein heute Geborener oder einer, der heute zu arbeiten beginnt oder was auch immer, ein heute 20-Jähriger macht sich kaum Gedanken über seine Rente. Ja? Nur die Rentner machen sich natürlich Gedanken über ihre Renten und ihre Rentenerhöhungen oder die dem Alter nahe kommen und wählen entsprechend. Und entsprechend werden sie von der Großen Koalition unter Federführung der SPD in dem Fall dann beglückt mit Geschenken. Und das ist eben die große Ungerechtigkeit und die wird durch diese Studie zutage gefördert. Die Studienautoren, die sagen eben auch, das größte Risiko liegt derzeit in der Politik, denn die Große Koalition hat in den vergangenen Jahren die Sozialausgaben nachhaltig kräftig erhöht und plant bei Rente und Pflege weitere Leistungen, wie etwa die Grundrente, die von mir gescholtene Respektrente. Und wenn die Sozialabgaben in Zukunft übermäßig steigen, wird sich das negativ auf den Arbeitsmarkt auswirken, was wiederum den demografischen Wandel verschärft, schreiben die Studienautoren. Und sie schlagen stattdessen vor, dass wir gegen diesen demografischen Wandel etwas tun müssen. Wir müssen, und das ist die Geburtenzahlen erhöhen, das wäre hilfreich. Ja. Kann man natürlich nicht staatlich verordnen, aber man kann es unterstützen, dass man Kita-Plätze ausbaut und Kinderbetreuung anbietet und so weiter, dass auch mehr Frauen dann noch mehr in die Arbeitswelt regelmäßiger und Vollzeit einsteigen. Die Zuwanderungsraten müssen erhöht werden mit qualifizierten Zuwanderern. Und vor allem, man muss über die Rentenpolitik nachdenken. Und immer dieses Lamento von Politikern, nein, wir dürfen das Renteneintrittsalter nicht erhöhen. Sie sagen, Rente mit 70 darf kein Tabu sein. Und sie sagen, spätestens 2060 sollte man dann bei 70 Jahren Rentenalter einkommen. Sie schlagen eine Formel vor, dass man nicht jedes Mal wieder politisch darüber diskutieren muss, dass künftig einfach Steigerungen der Lebenserwartungen dann im Verhältnis 2:1 auf die Verlängerung der Lebensarbeitszeit von jedem Jahr, dass wir mehr länger älter werden, sozusagen, wird dann 2/3 davon auf die Lebensarbeitszeit draufgeschlagen und 1/3 davon für die Rentenfreizeit, sozusagen für den Ruhestand. Das wäre eine faire Regelung, weil ich meine, das kapiert, glaube ich, jedes Kind, dass wenn ein Volk, wenn Menschen älter werden, dass sie dann einfach auch länger arbeiten müssen, weil sozusagen die Rente kein Eimer ist, der sich selbst füllt, sondern es kann nur verteilt werden, was erwirtschaftet wird. Und deswegen mein Bär der Woche an die 171.000 Euro Bürde, die wir unseren Kindern aufbürden würden, wenn wir nichts ändern.
Aber es gab so ein Demografiefaktor schon in der Rente, der ist wieder abgeschafft worden.
Ja. Ja,
also solche Formeln bringen dann nichts, wenn die Politik ihn auch wieder ändern kann. Das ist das Problem.
Ja, das Problem. Sachen. Deswegen sollte man sowas mal festschreiben. Wir haben ja eine Schuldenbremse im Grundgesetz festgeschrieben. Wir haben natürlich Faktoren bei der Mindestlohnerhöhung beziehungsweise eine Kommission damit beauftragt und es gibt ja auch...
Ja, aber trotzdem ist es eine politische Sache.
Es ist eine politische Sache. Und solange es mehr Rentner und sozusagen immer mehr Rentner gibt, werden die natürlich immer mit Wahlgeschenken dann auch betütelt und deswegen wäre ich zum Beispiel auch dafür, dass man das Wahlalter senkt. Ja? Das ist ja auch eine Forderung, die gerade im Gange ist. Ja? Um 16. Weil, und dass aber vor allem die junge Generation sich ganz genau anschaut, welche Rentenkonzepte die einzelnen Parteien da vertreten.
Oder man könnte auch ein Expertengremium wählen, das so machen, Gremium wählen wie bei der EZB unabhängig.
Ja, genau.
Problem ist nur, dann hast du irgendwann so eine Expertokratie, die sich der Demokratie entzieht und das ist das Problem von solchen Veranstaltungen. Aber immerhin, gerade eine Altersvorsorge oder eine Rentenpolitik würde sich eigentlich gut dafür eignen, das von unabhängigen Experten machen zu lassen und nicht von Politikern, die gewählt werden müssen.
Genau.
Ich habe auch noch einen Bär, den mache ich schnell. Den hattest du, glaube ich, auch schon mal als Bär hier. Herbert Diess, den VW-Chef. Und der legt sich ja gerade mit der gesamten Branche an. Er will ja die Technologieoffenheit von der Technologieoffenheit abrücken. Bisher ist ja so, dass im Verband VDMA alle...
VDA.
VDA heißt es.
MA sind die Maschinenbauer, aber VDA ist der Verband der deutschen Autohersteller.
Danke, genau.
Ja.
Das ist ja bisher immer so der Konsens gewesen, dass man technologieoffen ist, also alle Antriebsarten gleichwertig versucht voranzubringen. Und das hat er gesagt, das ginge nicht. Und man müsste jetzt die Durchsetzung des Batterieautos, müsste man sich konzentrieren.
Ja.
Aber deswegen
da hat er recht, Herr Diess.
Und hat sogar damit gedroht, dass VW aus dem VDA austritt. Aber das war gar nicht das, warum er meinen Bär der Woche...
Hatte ich ja letzte Woche übrigens auch erwähnt, dass er gesagt hat, Brennstoffzellenauto und so weiter ist einfach noch nicht so weit, sondern lass uns fokussieren in den nächsten 10 Jahren
er
auf jeden Fall erstmal aufs
E-Auto. Er hat gesagt, EBIT macht frei.
Ja, das ist natürlich doof.
Und dass er da auf einer internen Managerveranstaltung gesagt haben wollte, darauf die Manager auf straffere Gewinnziele und höhere operative Renditen einschwellen. Und die Wortwahl erinnert natürlich dabei an den Schriftzug Arbeit macht frei, den die Nazis über Konzentrationslager angebracht hatten. Und gerade VW mit dieser Geschichte. VW ist ja in der Nazi-Zeit gegründet worden. Der Hitler wollte ja ein Auto fürs Volk schaffen. Das hieß der KDF-Wagen, Kraft durch Freude. Da hat er die wichtigsten Experten zusammengerufen, hat gesagt, wir müssen ein Auto machen, was fürs Volk noch möglich ist, was sich jeder leisten kann. Und dann hieß es, 5 Mark die Woche musst du sparen, willst du im eigenen Wagen fahren. Das war noch der Slogan. Und dann haben wirklich die Deutschen gespart und wollten dieses Auto haben. Und 1938 hat dann Adolf Hitler selbst die Grundsteine gelegt für das Wolfsburger VW-Werk. Das hieß damals noch nicht Wolfsburg, sondern hat den ganz freakigen Namen. Sogar eine richtige Stadtgründung war das dann, damit auch die Arbeiter dort wohnen konnten und die Fabrikhallen dahin kamen. Und gerade vor diesem Hintergrund ist so ein Wort von, oder so ein Satz von EBIT macht frei natürlich besonders schändlich. Und der Aufsichtsrat hat auch schon die Aussage gerüffelt und hat gesagt, dass die Historie des Volkswagen-Konzerns und die sich daraus ergebende Verantwortung ein wichtiger Teil der Unternehmensidentität ist und die Äußerung des Vorstandsvorsitzenden Herbert Diess in diesem Kontext als unangebracht und nicht nachvollziehbar zu bewerten ist. Und Diess hat sich jetzt auch entschuldigt. Aber ich glaube schon, so ein Manager, der so vorgeht und der auch mit einer Kostendisziplin kommt, wir erinnern uns, es gab ja schon mal so andere Manager wie Ignacio Lopez, ich weiß nicht, ob du den noch kennst, oder Wolfgang Bernhard.
Das war der Kostendrücker.
Das war die Kostendrücker. Lopez. Lopez war es, der kam von Opel damals. Und es gab auch, Wolfgang Bernhard war auch so ein Sanierer. Das sind diese ganzen Kostendrücker. Und wer mit so einer rabiaten Rhetorik auch kommt, EBIT macht frei und die Leute wirklich Kosten drücken will. Wenn der diesen Kurs einschlägt, wird er genauso enden wie Lopez. Oder wie Bernhard.
Ja, und dann und irgendwann wird VW aber gegen die Wand fahren, wenn sie solche Kostensenker nicht auch gewähren lassen.
Ja, aber so rabiat, das, ist, halt nicht, das ist ja nicht der Kurs von VW.
So ein Ding geht gar
so
nicht.
Das ist immer so ein
Satz. So ein Satz geht gar nicht. Aber Kostensenken, das muss halt sein. Es gab wirklich eine gute Geschichte auch im Handelsblatt, Wochenendausgabe vor 2 Wochen oder sowas, wo es eben um diesen Kampf bei VW geht zwischen Diess und dem Betriebsratschef Osterloh. Und da wird einfach gezeigt, wie die verkrustet diese Strukturen sind. VW hat 650.000 Mitarbeiter, Tesla hat 15.000 und die sind schlank und wendig und VW ist ein Riesentanker und wenn du den jetzt in Richtung E-Mobilität umsteuern willst, da musst du überall ran an die Besitzstände.
Ja,
und wenn
VW
jeder sagt, das geht nicht, das haben wir noch nie so gemacht, aber nein, nicht hier den Kosten, nein, hier kann man nicht sparen und da kann man nicht sparen. Zum Beispiel ein Beispiel war drin, Konferenzkaffee, eine Kanne Filterkaffee für Konferenzen bei VW kostet beim internen Catering 60 Euro. Ja? Und die hat gesagt, was kostet das?
Verrechnungskosten.
Ja. Hat er gesagt, ja, dann kaufen wir doch den bei Starbucks. Nein, ist nicht zulässig. Durftest du nicht bei Starbucks.
Da hat wir das doch intern verrechnen.
Ja, intern.
Der, das haben wir hier bei Springer genauso, interne Verrechnungspreise, die völlig absurd sind.
Nein,
das,
aber,
das gehört halt oft dazu zu großen Konzernen. Der Nachteil von großen Konzernen.
Nein, aber das spiegelt doch nur die Kosten wieder, die da entstehen, weil du intern natürlich.
Aber jemand anders kriegt die Kohle, ja. Das ist ja, es ist jemand anders im Konzern kriegt das ja. Das ist ja nicht so, dass es.
Naja, aber das heißt doch nur, das spiegelt doch nur die Kosten wieder, die du.
Das sind VW-Euro, die dann irgendwie von einer Kostenstelle auf die andere geschoben werden.
Das ist trotzdem nicht. Das sind trotzdem Kosten, weil du dafür dann eben eine interne Catering-Abteilung bezahlst.
Dann macht die halt
Kohle. Und du es extern günstiger machen könntest.
Ja, aber die interne, dann steht halt in der Bilanz, dass der interne Caterer Geld macht.
Ja, aber es muss doch jemand bezahlen, Mann. Das ist doch eine Milchmädchenrechnung. Ja.
Warum?
Ja, natürlich, wenn du sagst, ja, das ist bloß hin und her geschoben, aber am Ende muss der Kunde diese 60 Euro bezahlen, ja, weil die angefallen sind, weil natürlich dafür ein interner Caterer bezahlt wird, der halt viel teurer ist, zum Beispiel, als jemand, wenn du es bei Starbucks kaufst.
So, trotzdem, so ist die ist mit so einer rabiaten Rhetorik.
Aber das ist die einzige Möglichkeit.
Mein Bär der Woche bleibt es.
Ja, so. Natürlich ist ja, ich habe die Rhetorik, hast du ja vollkommen recht. Aber
auch für das Rabiate. Ich glaube, das Rabiate kostet, das funktioniert bei VW nicht.
Das funktioniert, ja, dieser politische Konzern. Aber irgendwann fährst du halt damit möglicherweise VW an die Wand, weil wenn du 650.000 Mitarbeiter umsteuern musst, dann musst du halt manchmal auch rabiat sein und harte Kostensenkungsmaßnahmen durchsetzen. Das wird nicht anders gehen. Ansonsten, Beispiel General Motors in Amerika oder wo auch immer, dann ist so ein Konzern mit so wahnsinnigen Kosten weltweit, mit Riesenwerken, ganz, ganz schnell und mit Milliarden von Entwicklungskosten, die du jetzt in die E-Mobilität, ins autonome Fahren stecken musst.
Wollen wir eine Wette
machen
drauf? Der Dies wird vielleicht am Jahresende nicht mehr VW-Chef sein. Wollen wir drauf wetten? Wir haben nämlich keine andere Wette für unser zweites Thema.
Wir haben gar keine Wette, stimmt.
Nein,
ja.
Da wetten wir das.
Okay, wetten wir auf Herrn Dies, ja.
Auf Herrn Dies?
Ja.
Es ist natürlich ein couragierter Manager. Ich will gar nichts gegen den couragierten Manager.
Das ist
aber bei
die letzte
VW,
Chance für
aber,
VW.
Aber in,
also
der VW, aber in der VW-Hierarchie und in der Kultur wird so ein Mann leider nicht, oder weil sie solche Aussprüche macht, auch mit Recht nicht.
Ja, weil es ein politisches Unternehmen ist, weil die SPD mit dem Land Niedersachsen drin ist, weil der Betriebsrat eine besondere Sperrminorität hat und so weiter und so fort.
Das VW-Gesetz.
Ja,
das VW-Gesetz. Garantiert dir Mitsprache.
Aber ich glaube schon auch, dass der Betriebsrat auch erkennt, dass sozusagen sie den Karren nicht an die Wand fahren können und sozusagen auch im Interesse der Mitarbeiterschaft sozusagen VW überlebensfähig halten wollen, dass sie deswegen mit dies auch einen Kompromiss finden. Er hat ja am Anfang auch hart aufgeschlagen und hat auch schnell bei der Kernmarke, war ja erster Chef, bevor er Konzernchef wurde, hat da auch schon mal saniert und er schlägt halt
viel Porzellan zerschlagen auch, ja.
Ja, du musst halt manchmal Porzellan zerschlagen. Aber wie gesagt, hier, das sagt ja auch der Audi-Mitarbeiter. Das ist halt der Vorteil von Tesla.
Lass sie liegen.
Da stehen überhaupt keine Porzellankannen rum. Ja? Da kannst du komplett irgendwie aus der Wüste eine Gigafactory-Batteriefabrik hinstellen. Ja?
Da gibt es auch keinen Kaffee für 60 Euro. So.
Ja, genau.
Also,
so,
jetzt haben wir es.
Also,
kommen wir
auf Herrn Dies. Ja?
Genau.
Er ist am Ende des Jahres noch im Amt. Ja?
Als
es wäre gut
VW.
Für VW. Ja? Ja. Wenn er nicht mehr im Amt wäre, dann...
Möglicherweise. Er macht übrigens bei uns demnächst... Wird der Chefredakteur bei der Welt.
Bei der Welt?
Ja, der wird einen Tag Chefredakteur, ich glaube irgendwann im April oder Anfang Mai, ich glaube April oder Mai, wird er einen Tag Chefredakteur als Gastchefredakteur. Wir haben sowas ja regelmäßig.
Ja,
und
das
dann
ist eine
wird
tolle
er,
Geschichte. Ja.
Und dann wird er die Seiten beaufsichtigen. Das ist wirklich interessant.
Ach, der hat Zeit für sowas. Ja.
Ja, einen Tag mal. Ja,
was denkst du, was der am Tag verdient? 808 Millionen Jahreseinkommen. Ja.
Ich glaube, weiß nicht, wir zahlen ihm, glaube ich, nichts. Aber
ja,
er kommt zu uns, macht das
nicht. Nichts, aber ich meine, was der Verdienstausfall hat.
Es wird, wird eine großartige Zeitung, kann ich jetzt schon sagen. Also der Dienst macht bestimmt. Also ich bin mal gespannt, wie er dann da...
Ich bin gespannt,
wie
er dem Kollegen Chapitz seine Artikel redigiert.
Ja, genau.
Chapitz, wie kommen Sie denn auf so einen Schwachsinn? Bringen Sie mal Argumente.
Sehr schön.
So,
aber der weiß ja, der Sommerfeld ist ja Plattmacher und der ist ja der Mediator.
Plattmacher? Ja, der macht alles platt, der Sommerfeld.
Kommen wir zu.
Er ist im Brennstoffzellenauto gefahren.
Er hat jetzt demnächst einen Audi e-tron, den er testfahren wird. Er ist jetzt sozusagen der Testfahrer,
Testfahrer
von Welt.
Aha.
Und der hat jetzt die Brennstoffzellen-Auto gefahren. Da wird man die nächste Geschichte lesen können.
Gespannt.
Und er hat den Audi e-tron demnächst für 2 Wochen zum Test fahren. Und auch darüber wird er schreiben. Da bin ich mal gespannt, ob das der Tesla-Killer wird.
Ich hoffe nur Fakten, ja? Nicht irgendwie Emotionen oder
überhaupt
sowas.
Nicht.
Sonst
Nein.
will ich nach dem
keine
Mediator, keine Erregung, sondern
keine
einfach
Erregung.
Nur einfach mal die
Fakten,
die technischen
Fakten.
Daten in der Tabelle
so
schreiben. Da brauchen wir auch gar nicht viel Text drum machen, finde ich, ja?
Ja?
Also das ist wie so ein Podcast. Da muss man auch nicht groß irgendwie diskutieren oder so. Sondern immer schön Argumente bringen, ja?
Prima. So, nach Minute 48 kommen wir zum Thema. Weißt,
wir haben jetzt nur noch ein Thema,
bleiben.
Deswegen, ja, unter einer Stunde müssen wir bleiben. Aber,
meine Frau hat ja angemerkt, seitdem wir nur noch ein Thema haben, fangen wir vorne an, so ein bisschen länglich zu werden. Ja. Ja, das wollte ich noch als Feedback sagen, weil wir letzte Woche ja das eingeführt haben, dass wir nur noch ein Thema hier diskutieren.
Aber seitdem, ich meine, das ist jetzt auch empirisch so, wir hatten genau eine Folge mit einem Thema, ja, und dann zu sagen, aber jetzt seit ihr nur noch ein Thema habt, ja,
in diesen
tausend von Folgen, gibt es jetzt wirklich, also das ist noch keine wirkliche belastbare
Stichprobe. Gut, wir kommen zum Thema.
Nach
30 Jahren Internet, da hatten wir jetzt zuletzt
gerade Jubiläum,
merkt jetzt die Politik, dass nicht alle Hoffnungen sich so erfüllt haben und dass das offene Netz nicht offen für alle ist und gleich für alle, sondern dass es digitale Plattformen gibt, die Macht bekommen. Und nun wächst die Erkenntnis, dass die Ordnung des Wettbewerbs, die wir ja auch in der normalen analogen Welt kennen, auch im Netz durchgesetzt werden muss. Denn im Netz ist sogar durch diese digitalen Netzwerkeffekte, also je mehr Leute du hast, desto wertvoller wird es. Und das wird nicht nur linear wertvoller, sondern exponentiell wertvoller, so ein bisschen wie unser Schneeballeffekt beim Sparplan. Und durch diesen digitalen Netzwerkeffekt ist im Internet das Streben nach Oligopolen, Monopolen noch stärker ausgeprägt als in der analogen Welt. Und da muss der Staat jetzt einschreiten, zumindest setzt sich diese Erkenntnis langsam durch. Und da hat jetzt die demokratische Präsidentschaftskandidatin Elizabeth Warren schon einen Vorschlag gemacht, nämlich das Unternehmen ab einem Jahresumsatz von 25 Milliarden Dollar erstmal für so eine Zerschlagung in Frage kommen. Und ihre Idee dahinter ist, ein Plattformanbieter darf nicht gleichzeitig noch Produkte anbieten. Also wenn du beispielsweise Amazon heißt und die Verkaufsplattform hast, dürftest du halt nicht gleichzeitig auch eigene Produkte machen, so wie das Amazon macht. Oder wenn du beispielsweise Facebook die Plattform zur Verfügung stellst, darfst du nicht gleichzeitig auch noch dort Werbung machen und auch noch die Leute sich verbinden lassen. Sondern es geht halt darum, du zerschlägst die Unternehmen. Der eine hat so ein bisschen die Infrastruktur und der andere kann dann möglicherweise die Inhalte da zur Verfügung stellen. Bei Apple ist es ganz genauso. Dann hast du halt Apple als Handyverkäufer, aber der App Store und so Inhalte und Services, das würdest du halt voneinander trennen. Das ist
hat
die
aber
Idee.
Die Frau Warren, glaube ich, nicht gefordert.
Apple hatte sie nicht in der Liste mit drin, ist aber noch nachnominiert worden. Also wurde sie gefragt, ist Apple auch etwa nicht dabei? Und dann hat sie gedacht, oh
habe ich Apple vergessen.
Habe ich Apple vergessen, genau. Und dann hat sie gesagt, Apple, ja, das müsste dann auch mit rein. Oh. Weil bei Apple, da gibt es ja auch beispielsweise diesen Streit mit Spotify, dass du dann, wenn du Spotify heißt, eben im App Store ganz hinten auftauchst. Und da siehst du halt, dass Apple die Macht hat, da, wo sie dich platzieren, da wirst du dann eben auch gehört. Und mit unserem Podcast ist es nicht anders. Mhm. Wenn du beispielsweise iTunes guckst, unser Podcast, Millionen von Menschen hören ihn sich an, aber in der Apple-Liste findest du ihn nicht.
Sternchen, das ist eine Übertreibung von Herrn Chapitz. Ja,
danke.
Nicht, dass wir wieder Zuschriften kriegen, ne? Aber wir sind natürlich auf dem Weg dorthin. Ja? Also und wenn die Kurve so linear... Also,
aber das Problem, vielleicht könnte ich das Argument noch kurz zu Ende führen, dann darfst du gerne...
Ja, ich muss ja mal korrigieren hier deine... Ja?
Und das Problem, was auch Frau Warren sieht, ist, wenn du diese großen Schwergewichte hast, dann kann das sein, dass es den Wettbewerb einschränkt und dass es auch Innovationen einschränkt. Denn wenn du beispielsweise überlegst, du hast ein innovatives Produkt, das verkaufst du über die Amazon-Plattform und auf einmal merkt Amazon, oh, da läuft ein Produkt, so ein Hut mit 5 Ecken, der läuft super gut. Dann nehmen die das nämlich in ihr eigenes Label auf und dann verkauft halt Amazon den 5-eckigen Hut und du bist wieder platt. Und wenn du das weißt, dann denkst du vielleicht, dann lohnt sich das gar nicht mehr, 5-eckige Hüte zu machen. Das ist jetzt ein doofes Beispiel, gebe ich zu, ist jetzt vielleicht auch nicht das Beste. Aber du siehst, dass du durch so ein großes Schwergewicht oder durch diese großen Schwergewichte kannst du möglicherweise auch Innovationen verhindern. Oder wenn jetzt ein neuer Anbieter von sozialen Medien kommt, der wie was ganz Neues, Tolles hat, könnte Facebook hinkommen und könnte entweder die gleichen Funktionen auch machen, so wie bei Snapchat haben sie ja auch einige Funktionen einfach übernommen und könnte ihn damit klein halten und platt machen. Und damit würde der Wettbewerb beschädigt und damit würde es nicht zu weiteren Innovationen kommen. Und deswegen finde ich gut, dass es mittlerweile Ideen gibt, dass man diese Wettbewerbsordnung, die ja eine der konstituierenden Faktoren der Marktwirtschaft ist, dass das auch endlich im Netz durchgesetzt wird.
So. Und der Chapitz hat es ja schon immer gesagt. Ne? Ja. Vor Frau Warren hat es der Chapitz ja schon gefordert.
Ja, ich habe mal unsere alte Sendung. Ja. Das war im November.
Haben
war
wir das schon im November haben wir darüber diskutiert.
Genau.
Und natürlich ist das ein Thema, das man diskutieren muss, aber ich bezweifle einfach, dass eine Zerschlagung da etwas ändern würde, wie es jetzt vorgeschlagen wird. Zum Beispiel jetzt einfach mal bei Facebook sagt es ja, die sollen zerschlagen werden und wieder aufgeteilt werden, Instagram und WhatsApp. was würde das ändern, außer vielleicht Datenschutzgeschichten, dass es eben nicht diesen Austausch von Daten und Nutzerdaten auf den einzelnen, zwischen den einzelnen Plattformen gibt. Aber ansonsten ist jedes dieser einzelnen Marken und dieser einzelnen sozialen Netzwerke stark genug, um sowieso auch wieder ein Alleinstellungsmerkmal zu haben. Auch WhatsApp allein ist mittlerweile absolut alleine überlebensfähig und schon immer gewesen vorher, bevor sie gekauft wurden. Instagram genauso, kannibalisiert ja trotzdem Facebook auch, obwohl sozusagen im eigenen Haus ist. Da gibt es ja eine interne Konkurrenz.
Aber die müssen sich ja nicht anstrengen. Das ist ja genau das Problem.
Natürlich,
du hast die im Konzern drin.
Lass mich halt
und du musst als Facebook musst du jetzt nicht mehr innovativer werden.
Natürlich müssen die innovativer werden.
Facebook sieht auch hässlich aus. Sei mal ehrlich, das ist doch immer noch eine optisch hässliche Plattform.
Nein, das ist halt was für dein Alter.
Du musst dich nicht schöner machen, weil du halt weißt, dann kommen die Leute halt zu Instagram oder kommen sie halt zu WhatsApp oder sonst was.
Natürlich müssen die ständig dran arbeiten, weil sie bist ja deswegen nicht unangreifbar. Ja? Snap ist auch hochgekommen und wird natürlich von Facebook niedergedrückt. Ja. Sie wollten sie auch noch kaufen, ja? Haben sie nicht kaufen lassen und dann haben sie ihnen den Krieg erklärt. Und das ist ja nun legitim. Und das könnte jede dieser einzelnen Plattformen genauso machen, auch nach einer Zerschlagung. Ja? Es gibt ja nur im Prinzip den Vorteil, dass du, klar, wenn du bei Facebook kriegst, dann kriegst du eine Einladung zu Instagram und so weiter, aber das kriegst du ja bei vielen anderen auch. Ich kriege ständig von LinkedIn Einladungen, wo auch her, per E-Mail, sozusagen auch die Daten, der Datenaustausch, der funktioniert ja genauso konzernübergreifend. Zum Beispiel, meine Freundin hat neulich irgendwas bei Google gesucht, ja, und plötzlich kriegt sie nur noch bei Facebook Werbung für dieses eine Produkt, was ganz klar identifizierbar war, durch diese eine Google-Suche.
Weil
ja.
Facebook auch da die Daten abgreift.
Ja, Facebook aber Google und Facebook sind nicht in einem Konzern. Also, dass dieser Austausch funktioniert auch konzernübergreifend. Da änderst du überhaupt nichts daran, wenn du die Unternehmen zerschlägst. Ja? Sondern du musst härtere Datenschutzrichtlinien durchsetzen, wie es Europa tut mit der DVSGO. Ja? Da haben sie wirklich sozusagen den Internetkonzernen das Fürchten gelehrt. Natürlich musst du Regeln erlassen und du musst vor allem sie steuerlich an die Kandare nehmen. Du brauchst eine Digitalsteuer in Europa. Frankreich geht hier voran, die Deutschen ziehen nicht mit. Das ist der eigentliche Skandal. So muss man die Macht dieser Internetkonzerne begrenzen und ihnen Regeln setzen, durch Steuer, durch Datenschutz, aber nicht durchs Kartellrecht. Ich glaube, das Kartellrecht ist hier das falsche Mittel. Und zu sagen, wir müssen jetzt alles, was ein bisschen größer wird, zerschlagen und okay, dann zerschlägst du vielleicht dann Facebook in die drei Teile, dann ist ein Teil wieder zu groß und dann machst du jetzt vielleicht Facebook Süd und Nord oder sowas, wie bei Aldi Süd und Nord, ja, dann darf die Nordhälfte der Welt bevorzugen und bei Facebook Nord, weil letztendlich ist es im Internet, der Trend geht ja immer zur Größe, ja, the winner takes it all, ja, und die Leute gehen auf die eine Plattform, die am meisten frequentiert wird, auf den einen Marktplatz,
ja,
der am meisten,
dann gehst du ja
auf
weiter.
eBay,
das
auf
ist
Amazon
das Problem.
Und so weiter und so fort.
Du hast die immer Plattform, wo du, ja? Da ist ja nichts gegen einzuwenden, aber dann nutzt du die Macht, die du auf dieser Plattform hast, um weitere Sachen zu machen. Das war bei Google beispielsweise. Du hattest die Google-Suche und dann hattest du, wenn du nach einem Produkt gesucht hast, auf einmal, da wäre die Google-Produktsuche ganz oben im Fenster gehabt. Und das ist genau das Schändliche, was nicht funktioniert. Das kannst du so nicht durchgehen lassen.
Du kriegst bei Google das oben, wofür du bezahlst. Ja.
Nein, du hast bei Google, hast du bei Produktsuchen beispielsweise, hattest du dann die Google-Produkte. Also, dass sie bei Suchen
aber dann ist doch Google ein wunderbarer Produktanbieter. Nein, Amazon
die
ist
das auch,
Online-Kaufhaus.
Die hatten Preisvergleichprobleme. Die Preisvergleichdaten hatten die. Aber, und da war ihre Preisvergleichsmaschine war dann ganz oben. Und das kannst du bei ganz vielen so Services haben. Und die wollten ja auch mal irgendwie in den Reisemarkt gehen und dahin gehen. Und da muss man einfach sagen, das funktioniert nicht.
Da kann man ja mit Kartellstrafen dann reagieren.
Genau. Und das ist
es geht ja um die Frage, zerschlagen oder nicht. Ja?
Und im Zweifelsfall musst du eben auch zerschlagen, weil du beispielsweise bei Amazon, das kann ja nicht sein, dass Amazon die Plattform hat und Amazon jetzt einfach White-Label-Produkte rausbringt.
Ja, hier zum Beispiel, die Warren argumentiert mit, die müssen jetzt die Supermarktkette Whole Foods verkaufen, die sie gekauft haben. Hallo.
Ja.
Ist dadurch der Wettbewerb in Amerika im Lebensmittelmarkt, im Handel eingeschränkt? Nein. Ja.
Whole Foods hat jedes Mal ein bisschen bessere Preise gehabt. Die waren ja früher sauteuer und sind sie nur noch teuer. Wer weiß?
Der Verbraucher profitiert. Eigentlich ist Amazon ja ein Ding, was die Preise gesenkt hat, ja, weil es Preise vergleichbar macht. Ja. Und dass Amazon ein absolutes Monopol auf Internethandel eines Tages haben wird, wie Rockefeller, es wird ja immer mit den Ölbaronen verglichen, die dann einen ganzen Markt beherrscht haben.
Die Tendenz geht dahin.
Weil die Leute bequem sind, aber du kannst jederzeit Zeit im Internet mit der Preissuchmaschine auch einen anderen Anbieter finden. Du kannst, Zalando hat erfolgreich bewiesen, dass man auch einen Konkurrenz-Online-Modehändler hochziehen kann, obwohl Amazon eine angeblich übermächtige Konkurrenz ist und so weiter und so fort.
Jetzt haben wir selbst mit einem Thema kommen wir an die Grenzen. Wir könnten noch Stunden darüber diskutieren.
Wir müssen aber mehr auf die Frau hören vorne, nicht so viel Zeit verlieren.
Außerdem haben wir jetzt, ehrlich gesagt, haben wir heute drei Themen diskutiert.
Ja. Tesla wie immer.
Ja, dann hatten wir noch Europa, EZB, solche Sachen. Und zum Schluss haben wir noch die Zerschlagung. Da hatten wir ja keine Wette, dafür
und
haben wir die VW-Wette.
Und das ganz ohne Mediator, ja?
Ja, und wir haben uns wieder lieb. Wir sind ja beide harmoniesüchtig.
Ja, das haben sie immer schon.
Ja, sehr schön. Ja.
Also bleiben wir.
Schon wieder bleiben wir. Du musst ja vielleicht auch mal was? Tschüss sagen. Willst du sagen, dass wir noch ein paar Sterne kriegen könnten?
Ja, sag du das mal, ja. Und hier kommt der Abspann von. Wir sollten Abspann wie Dieter Thomas Heck machen. So. Und das war sie, die 44. Ausgabe des Podcasts. Einfach ein bisschen schneller sprechen zum Schluss, ja. Geben Sie uns 5 Sterne, bewerten Sie uns gut.
Reden Sie über
uns weiter, reden Sie positiv über uns.
Ich möchte auch mal in diesen Top 10 auftauchen. Mit unserem Podcast. Du auch? Und nicht nur diese Leute, die über Sex reden die ganze Zeit. Da gibt es 3 Sex-Podcasts.
Besser als Sex.
Gut. Dann bleiben wir besser.
Defna und Chapitz, noch besser als Sex.
Gut, okay.
Jetzt.
Das haben wir jetzt auch.
Folge 44. Die ist hiermit beendet. Wir sagen wie immer Tschüss und Ciao. Wir bleiben Bulle.
Und Bär.
Und ökonomischer Gimpel. Ihr Defna.
Und Chapitz.